Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
Folge 118 des Freelancer-Podcast. Bei mir ist heute wieder ein Gast, so wie die nächsten 6-7 Wochen auch wahrscheinlich. Also macht euch auf Story-Folgen gefasst. Vielleicht schiebe ich da zwischendurch nochmal so eine Service-Folge zwischen, wo ich ein bisschen über ein Thema rede. Aber durch einen Facebook-Aufruf in unserer Facebook-Community haben sich ganz viele interessante Freelancer bei mir gemeldet, die ihre Story gerne im Podcast erzählen wollen. Und deswegen gibt es jetzt erstmal ganz viele Freelancer-Stories. So wie auch heute, bei mir ist Nils Svensson. Moin Sven. Moin Sven. Moin Nils.
Ja. Guck mal, das passiert interessanterweise vielen Menschen.
Wirklich?
Die, wenn ich mich vorstelle, Nils Svensson, und plötzlich nennen sie mich Sven. Ich weiß nicht, wie die da drauf kommen. Ich weiß es nicht.
Guck mal, das ist irgendwie wie so bei meinem Namen. Yannick schreiben auch alle falsch, obwohl er in der E-Mail steht. Direkt, wenn man antwortet in der Signatur, schreiben trotzdem alle Yannick falsch.
So. Mit J wahrscheinlich, ne?
Ja, oder? Ich meine, du kannst es auf viele Arten schreiben. Ne? Ich habe so ziemlich alles.
Ja, das stimmt. Das ist so ein Name mit vielen verschiedenen. Ja.
Also, ich habe schon alles gesehen.
Aber. Verrückt.
Ja. Genau. Haben wir gerade noch über Passler Nils gesprochen?
Nenn mich Nils.
Ja, genau. Also, Nils ist bei mir. Nils, magst du dich einmal meinen Hörern vorstellen und sagen, was du so machst?
Sehr gerne, Yannick. Moin zusammen. Mein Name ist Nils Svensson und ich habe mich quasi, also vielen Dank für die Einladung, würde ich gerne sagen, aber ich habe mich quasi aufgedrängt nach deinem Facebook-Aufruf.
Quatsch.
Ich bin Texter und Content Manager im freiberuflichen Stil und das jetzt schon fast seit 2 Jahren. Ich werde bald mein 2-jähriges Jubiläum quasi feiern. Mhm. Und ja, der Weg dorthin war nicht gerade einfach. Man sagt so schön bildlich, der war sehr steinig und zwar nicht zu knapp. Und heute bin ich, wenn man es auf den Punkt bringen sollte, einer der glücklichsten Menschen dieser Welt gefühlt, weil ich mir hier nicht nur einen Traum erfüllt habe, sondern auch mein ganzes Leben so umgekrempelt habe, wie ich mir das eigentlich immer schon zu Schulzeiten vorgestellt habe, aber nie durchgezogen habe. Ja, so im Groben.
Da teasst du ja jetzt ja schon die Spannungskurve gut nach oben. Wenn du sagst jetzt, du warst unglücklich und bist jetzt einer der glücklichsten Menschen der Welt, könnte auch so ein Programm sein, was man in Facebook-Ads ganz oft beworben bekommt. Aber bei dir ist es tatsächlich der Fall.
Vielleicht nenne ich irgendwann meine Autobiografie so oder so, wer weiß.
Wäre wahrscheinlich eine gute Erfolgsformel, auf jeden Fall.
Ich schreibe mir das kurz auf.
Bevor wir jetzt über dich sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, betrifft dich die aktuelle Corona-Lage in irgendeiner Weise? Hast du das bei dir in der Selbstständigkeit gemerkt, also nicht im Privaten?
Nein, also nicht wirklich. Als es losging und so die ersten Dinge runtergefahren wurden, hat man es tatsächlich, also ich bin hauptsächlich für Auftraggeber zuständig, die im Internet unterwegs sind. Mhm. Beispielsweise Online-Sprache, ein Lexikon für Slang-Begriffe, für die Internetsprache, was halt schon sich separiert hat von der normalen Sprache, sage ich mal. Und von daher haben meine Auftraggeber es tatsächlich gemerkt, einfach weil es ein bisschen weniger, also die Werbung wurde weniger geklickt und solche Geschichten, die Menschen haben das Geld zurückgehalten. Und ich habe da natürlich dann auch ein paar Kürzungen in Aufträgen gehabt, die relativ schnell aber wieder aufgehoben wurden. Also ich habe tatsächlich, weiß ich nicht, 2 Wochen gemerkt, dass draußen was anders ist, beruflich. Mhm. Und danach ging es eher steil nach oben. Ich habe dann tatsächlich noch mehr zu tun gehabt als vorher. Also ich kann, wie gesagt, toi toi toi, auf den Tisch geklopft, mich nicht beschweren darüber, unabhängig von den gesundheitlichen Folgen, die diese ganze Geschichte leider für einige mit sich bringt, aber nee, ich habe keine Nachteile gehabt bisher.
Das frage ich nämlich jetzt immer vorweg, weil natürlich alle interessiert, wie die Freiberufler jetzt gerade damit umgehen und was auch die Folgen sind, und ich höre tatsächlich nicht so häufig, dass das irgendwie negative Auswirkungen hat, aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass die Branchen, die häufiger hier vertreten sind, einfach nicht so betroffen sind.
Ja, ich denke vor allem auch, wenn man selbstständig ist und alleine oder eben nur wirklich wenige Angestellte hat, dass man ein bisschen flexibler agieren kann. Dass man sagen kann, okay, mein Hauptbereich, in dem ich eigentlich so mein Geld verdiene, ist aktuell, läuft nicht so gut, einfach weil der Absatz nicht da ist, die Kunden gerade kein Geld rausgeben möchten und so weiter und so fort. Sich vielleicht auch auf andere Bereiche zu konzentrieren, zu sagen, okay, hey, das wollte ich schon immer mal machen, irgendwie ein neues Projekt aufzuziehen. Und dank des Internetzeitalters ist halt für jeden wirklich alles möglich, wenn man so möchte.
Ja.
Grenzen setzt man sich nur selbst, aber es gibt eigentlich keine. Also von daher, dass man dann über den Tellerrand hinausschaut, als wenn man irgendwie ein großes Unternehmen ist und da sitzt ein Geschäftsführer und sagt, oh fuck, Entschuldigung.
Kannst alles. Ich muss es, glaube ich, kennzeichnen, aber ja.
Okay, dann nochmal. Ach Mist, wie soll ich das jetzt machen? Ich muss alle irgendwie in Kurzarbeit schicken und dann verdiene ich ja hier kein Geld und so. Der kann nicht einfach mal sagen, okay, wir produzieren heute mal irgendwie was anderes, was Geld macht, oder wir holen uns heute mal andere Kunden. Das funktioniert ja nicht. Von daher glaube ich, aber das ist halt auch ja aus meiner einfachen Position hier vielleicht gesagt, große Unternehmen haben jetzt wirklich Probleme,
ja,
oder auch kleine mittelständische Unternehmen, aber so die einzelnen Freelancer, die sind sehr flexibel.
Ja, absolut. Also es kommt auf die Branche an, ne? Aber ja.
Ja, definitiv, klar, ja.
Jetzt müssen wir mal darauf zurückkommen, was du eben schon angeteasert hast. Du warst sehr unglücklich, hast du erzählt, und bist es jetzt nicht mehr, im Gegenteil.
Ja.
Fang vielleicht mal von vorne an. Wie kam es denn dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast? Was kam davor und warum warst du überhaupt unglücklich?
Sehr gerne. Glücklich benutze ich wirklich tatsächlich bewusst dieses Wort. Mhm. Ich glaube, in der Gesellschaft heutzutage wird es zu oft so untergraben, und habe irgendwann mich gefragt, was will ich eigentlich irgendwie wirklich in meinem Leben erreichen und was will ich tun? Und hätte man mich vor 15 Jahren gefragt, da bin ich noch zur Schule gegangen, dann hätte ich gesagt, okay, ich will möglichst schnell viel Geld verdienen, viel, viel Verantwortung haben in einem großen Unternehmen und ja, etc. Und da ich leider in der Schule zu faul war, habe ich auch entsprechend Noten bekommen. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Das habe ich noch hingekriegt, aber ich war wirklich ein fauler Mensch. Das gebe ich heute zu, und ich würde es heute definitiv anders machen, und ich werde meinem Sohn das auch anders beibringen. Da haben meine Eltern mir ein bisschen viel Freiraum gegeben. Und auf der anderen Seite bin ich aber nicht auf den Kopf gefallen. Hm. Das heißt, ich wusste, dass ich irgendwie mit meinem Kopf schon irgendwie Dinge erreichen kann, und habe dann erstmal geguckt, wie ich das mache, und bin Richtung Hotel gegangen, habe meine Hotelfachausbildung mit auch Teilnahme an Wettbewerben und so weiter und so fort absolviert. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber dieser Antrieb zu sagen, okay, ich möchte irgendwie ganz viel Geld und ganz schnell Geld verdienen und in der Welt reisen und die Welt erobern und etc. So das typische, übertriebene, ich will alles haben und das bitte sofort.
Wie man halt denkt in dem Alter, ne?
Ja, richtig. Also man hat keine Grenzen, man ist jugendlich, alles ist möglich. Und irgendwann wird man dann ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Und ich bin dann einigen Vertriebskanälen aufgefallen, weil ich einfach gut schnacken kann. Und bin dann in den Finanzvertrieb gegangen, auch so ein Klassiker, den ich heute verpöne eigentlich. Also diese ganze Maschinerie, die dahinter läuft, ist moralisch absolut verwerflich. Ich kann es nicht anders sagen, also es ist noch nett ausgedrückt. Mhm. Aber ich habe das eben 3 Jahre gemacht, habe Akademiker gecoacht in Bewerbungsfragen und Karrierefragen und so weiter und so fort, und auf der anderen Seite eben halt auch in Finanzfragen und habe damit mein Geld verdient. Aber mein moralischer Kompass hat sich halt irgendwann nach und nach immer mehr dazu geäußert und gesagt, irgendwie, ganz ehrlich, das kannst du da nicht weitermachen, das willst du nicht. Mhm. Und bin irgendwie immer, ich nenne es immer, in die Leere gelaufen. Ich habe immer weitergemacht, ohne drüber nachzudenken, was ich jetzt eigentlich will. Wie kann ich das denn ändern? Du willst da nicht sein, aber was willst du denn? Und was kannst du denn? Du hast ja nur die Ausbildung als Hotelfahrer. Also ich bin immer starrer geworden in meinem Gedankengut. Ich bin immer weiter ins Leere gelaufen. Und am Ende der ganzen Geschichte habe ich zwar den Job gewechselt, beziehungsweise bin im Vertrieb geblieben, allerdings in die Gastronomie. Das heißt, ich habe beide Dinge, die ich vorher gelernt habe, zusammengefügt. Mhm. Und wurde dennoch nicht glücklich irgendwie. Und da hat sich dann, das habe ich damals noch nicht gemerkt, meine Depression, die dann später wirklich immense Ausmaße angenommen hatte, angeschlichen. Also die hat sich wirklich regelrecht bei mir angeschlichen. Ich bin dann auch ein halbes Jahr zu Hause gewesen. Dann habe ich nochmal einen Versuch gestartet, hat gesagt, okay, du hast keinen Plan, was du machen möchtest. Und als Jugendlicher oder als Kind eigentlich schon, hatte ich immer den Plan, mein eigener Chef zu sein. Ich wollte immer sein, für mich sein und das alles selbst managen. Aber das habe ich immer weiter noch ignoriert und gesagt, das schaffst du eh nicht, das kann ich eh nicht, das wird nichts, brauchst du gar nicht versuchen. Und habe dann einen neuen Ansatz im Callcenter angefangen. Also heute denke ich mir, ich meine, wie konnte ich im Callcenter landen? Das ist nichts Verwerfliches, der Job ist nichts Verwerfliches. Mhm. Ich will mich da auch nicht abwertend drüber äußern. Mhm. Aber ich habe mich, deswegen habe ich das die Ausdrucksweise gewählt, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin hier, also ich vergeude mich in diesem Job, weil er ist wichtig, er ist sinnvoll, aber viel muss man dafür nicht können. Das ist nicht böse gemeint. So, und habe mich dann schnell befördern lassen zum Supervisor. Aber auch das war irgendwie alles, ja, feste Arbeitszeiten und Vorgesetzte, wo ich denke, boah, hätte mich mal jemand gefragt, wir hätten es besser machen können, effizienter. Und habe teilweise die Zahlen besser gemanagt als meine Vorgesetzten. Und es wurde halt nicht honoriert, im Gegenteil. Es wurde dann halt klein geredet und so weiter und so fort. Weil der Chef halt, ja, das nicht so toll fand. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich den Schuss abbekommen, wo die Depression dann volle Möhre zugeschlagen hat. Also ich bin dann teilweise, ich habe mich dann dauerhaft krank gemeldet und es ging dann tatsächlich nicht mehr voran. Und meine Depression hat sich tatsächlich unfassbar, ja, schlimm ausgewirkt. Ich habe, wie gesagt, einen 8-jährigen Sohn, also er ist jetzt 8. Und damals war er ein bisschen jünger und das ist wie mit jedem Kind. Ein Kind braucht den Vater und die Mutter. Ja. So, wir sind jetzt mittlerweile getrennt, wir wohnen getrennt und so weiter und so fort. Mhm. Aber unabhängig davon braucht ein Kind seine Eltern.
Ja.
Und ich habe mich immer weiter zurückgezogen. Und irgendwann war der Status so, dass mein Sohn gar nicht mehr zu mir gekommen ist. Der hatte kein Bedürfnis mehr, in meiner Nähe zu sein oder mit mir zu reden oder sich auszutauschen oder so. War die ganze Zeit bei seiner Mutter, weil er nicht verstand, was mit mir los war und habe wirklich, ja, man kann sagen, ich bin regelrecht abgestürzt und habe auch, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu detailliert alles für deinen Podcast, bedauerlicherweise auch zur Flasche gegriffen und irgendwann, ich kann es heute tatsächlich nicht mehr benennen, was mich bewegt hat, das zu tun. Ich habe irgendwann gesagt, okay, jetzt brauchst du Hilfe. Das ist, wie ich später rausfand, ein unfassbar seltener Fall, dass derjenige, der in dieser ja, Opferrolle ist quasi, sich dazu entscheidet, sich Hilfe zu holen. Mhm. Normalerweise funktioniert dann das Gehirn in depressiven Ausmaß, okay, das läuft, ne, du musst nichts mehr machen, du hast dein Alkohol, es geht alles, läuft alles.
Ja.
Und man steigert sich da so rein. Aber irgendwann habe ich keine Ahnung. Also ich kann heute, weiß ich nicht, würde die Geschichte so irgendwie verschönern, zu sagen, okay, ich habe mein Kind in die Augen gesehen und gesehen, okay, du musst jetzt was für dich machen. Sonst siehst du das nicht, wie dein Kind in die Schule geht, aufwächst und so weiter und so fort. Mhm. Und habe dann tatsächlich von einem auf den anderen Tag den Schalter umgeswitcht. Und bin zu meiner Hausärztin, die mich dann schon auch länger kannte. Mhm. Und der bin ich heute mit einigen anderen Personen unfassbar dankbar, weil es war eine junge Ärztin, die auch sehr offen für dieses Thema war. Es gibt ja immer noch in der Medizin sehr viele Menschen, die sagen, ach, Depression, jetzt stell dich nicht so an. Jeder hat mal schlechte Tage.
Ja.
Und da denke ich mir, warum bist du Mediziner geworden? Mhm. Aber das ist eine andere Frage, ein anderes Thema. Und sie brachte mich auch schnell irgendwie dazu, in eine Tagesklinik zu gehen und so weiter und so fort. Und da fing tatsächlich der Wandel in meinem Leben an, warum ich es heute nenne, dass ich heute glücklicher denn je bin, weil ich es vorher nicht war. Ich war im falschen Beruf, ich bin, wie man so schön sagt, völlig auf Abwägen geraten und habe nie irgendwie wirklich drauf gehört, was ich möchte. Und ich bin mittlerweile der Meinung, wenn man etwas umsetzen möchte, ob Freiberuflichkeit oder irgendwie sportliche Leistung oder irgendwas erreichen möchte, dann liegt das nur an einem selber, das umzusetzen. Mhm. Wir leben in einem Land, wo wirklich für jeden, also eigentlich fast für jeden, alles möglich ist.
Ja.
Und von daher habe ich das dann langsam wieder entdeckt und gelernt und habe mich da rausgekämpft. Und das war wirklich, also das wünsche ich wirklich niemandem, sowas, diese Zeit zu erleben. Ich war deswegen so dramatisch, weil es dramatisch war.
Ja, glaube ich dir.
Und so ist der Effekt am Ende auch viel deutlicher zu verstehen, dass ich jetzt nämlich das tue, was ich immer eigentlich schon machen wollte, den Job ausübe, den ich unfassbar liebe. Ich liebe es, ein weißes Blatt vor mir zu haben und es zu beschriften. Klar, heute digital und weniger mit Stift, das ist auch gut, weil ich habe eine furchtbare Schrift, das wird kein Mensch lesen können. Ja, also von daher, ich glaube, das ist so ein Männerproblem, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich denke zwar selten in Geschlechtern, aber ja, weiß ich nicht. Immer wenn Tendenzen. Die Mädchen in der Klasse neben mir geschrieben haben, dann denke ich, sag mal, was, irgendwie schön Schreibwettbewerb, keine Ahnung.
Aber ich hatte Geduld dafür auch nicht, so zu schreiben.
Ja, nee. Ja, genau, eben. Man schreibt dann halt schnell. Man liest es auch selber noch, aber andere keine Chance. Und ja, bin dann tatsächlich da wieder rausgekommen, habe mich da rausgekämpft. Und dann habe ich in der Zeit eben drüber nachgedacht, okay, was willst du? Was willst du erreichen? Was willst du machen? Wo möchtest du hin? Und da gab es halt ein paar Punkte. Also klar, ich möchte irgendwie schreiben, weil schreiben konnte ich immer schon und habe ich auch immer gern gemacht. Hier mal eine Kurzgeschichte, da mal eine Kurzgeschichte. Und denkst du, wie wäre es, damit Geld zu verdienen? Es gab oft den Zeit oder den Punkt oder den Gedanken, ja, wie sollst du das machen? Du hast es nicht gelernt, du warst nicht in der Uni und hast da irgendwas mit Journalismus oder irgendwas Redaktionelles gelernt, geschweige denn eine Ausbildung. Also ich meine, fachlich bist du ganz weit weg davon. Und dann dachte ich mir aber auch langsam, es ist ein kreativer Beruf. Prinzipiell geht es erstmal darum, ob du Talent hast oder nicht. Es gibt Menschen, die können schreiben und es gibt Menschen, die können nicht schreiben.
Ja.
Die können dann wieder was anderes, was ich nicht kann. So läuft das. Jeder hat so seine Talente.
Ja, absolut.
Und ich habe mein Talent entdeckt und gesagt, okay, das, was ich schreibe, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Das kann man einmal verkaufen irgendwie.
Hast du privat schon geschrieben oder wie hast du das so für dich entdeckt?
Ja, ich habe schon privat geschrieben. Also A war in der Schule damals der Deutschunterricht, eins meiner Lieblingsfächer.
Ah, okay.
Wenn es um Diktate ging oder so, habe ich mich nicht geärgert als andere irgendwie. Mhm. Oder wenn es darum ging, irgendwelche Essays oder sonst was zu schreiben, war ich immer Feuer und Flamme. Ansonsten, wie gesagt, ein fauler Schüler, aber da war ich mit dabei. Und auf der anderen Seite habe ich privat halt auch schon viel geschrieben. Früher so als halbverliebter Jugendlicher auch mal so ein Gedicht oder sowas.
Ja, ja, ja. Nicht schlecht.
Ja, ganz, 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 ganz kitschig, das stimmt. Aber und immer mal irgendwie so Kurzgeschichten und hab dann schon gemerkt, okay, das ist spannend. Und irgendwann willst du mal ein Buch schreiben, dachte ich mir.
Mhm.
Das habe ich auch schon seit Jahren irgendwie so im Kopf. Und dann denkst du, okay, das kannst du, das magst du. Mal schauen, vielleicht wird das was. Und habe dann auch, bevor ich krank geworden bin, nebenberuflich das alles gemacht, so ein bisschen geschrieben, also über Textbroker. Ich weiß nicht, Texter kennen die eventuell.
Ja.
Die Plattform, das ist so, ja, das sind halt wirklich Nebenberufler oder Hausfrauen, die sich ein bisschen was dazu verdienen wollen. Da geht es irgendwie so um 4-5 Cent pro Wort. Da kannst du nicht von leben, außer du hast wirklich viel Zeit und arbeitest unglaublich viel, damit du am Ende irgendwie eine Summe auf dem Konto hast, wovon du leben kannst und wohlbemerkt auch Steuern zahlen kannst. So, und das war aber mein Start und ich hatte dann tatsächlich, und da kommen wir wieder zum Glücklichsein, ich hatte einen unfassbar glücklichen Zufall. Und zwar hat mich jemand gefunden, mein erster Auftraggeber, den ich immer noch habe, mein Hauptauftraggeber quasi, den habe ich dort gefunden. Er ist Besitzer zum Beispiel von der Seite onlinesprache.de.
Ja, das waren die
Slang-Wörter, hast
du gesagt, ne? Die.
Ja, genau, ich mache hier die ganze Zeit Schleichwerbung.
Nö, du kannst also nochmal vielleicht, du kannst alles nennen und alles sagen. Ich habe da jetzt keinen, ich bin an nichts vertraglich gebunden oder so.
Okay, gut. Ich überweise dir dann später die Gage dafür.
Genau, okay. Das machen wir dann nach der Folge.
Nein, also und der hatte mich über Textbroker gefunden und wollte mich beauftragen, weil er gemerkt hat, ich habe so in den Themen Internetkultur, Gaming, Streaming, alles, was so junge Menschen eben im Internet so bewegt, Da kenne ich mich aus. Sagt er irgendwie, hast du Bock irgendwie, ich mache dies und das. Und ich sage, ja, gar kein Problem. Du kannst ja den Auftrag hier bei Textbroker einstellen, ich mache das irgendwie. Und sagt, nee, ich will tatsächlich das Ganze mit Rechnungen und so weiter machen. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Ich sage, nein. Also ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, wie die das mit den Steuern und keine Ahnung. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Und zum gleichen Zeit lief eine Bewerbung bei der Deutschen Bahn für mich.
Für den Gastrobereich, oder?
Nee, ganz gern als Fahrdienstleiter. Das sind quasi die Fluglotsen bei der Bahn, wenn man so möchte. Mhm. Und Züge haben mich halt auch irgendwie schon immer interessiert. Und ich war halt immer, ich hatte Angst, eigentlich wollte ich den Schritt in die Selbstständigkeit machen und ich wollte texten. Mhm. Aber ich hatte Angst davor. Ich hatte wirklich Schiss davor, das einfach zu machen, obwohl ich den unfassbar großen Rückhalt meiner Eltern habe. Also meine Eltern haben immer hinter mir gestanden, waren immer für mich da, immer noch. Und dennoch hatte ich einen riesen Schiss davor, wirklich. Also das gebe ich gerne zu. Ich hatte wirklich riesen Schiss davor, mich selbstständig zu machen. Und obwohl ich das unbedingt wollte. Das heißt, ich machte gerade wieder den Fehler, den ich früher schon gemacht hatte. Ich wollte ja früher schon selbstständig sein und texten, habe es dann aber nicht gemacht und bin im Vertrieb gelandet. So. Und jetzt hatte ich wieder diesen Schiss davor und bin wieder dran vorbei, so im Bogen vorbei. Ich gucke mal irgendwie rechts von der Straße irgendwie aus. Ah ja, ganz schön, selbstständig, aber wir fahren weiter. So, und hatte mich bei der Deutschen Bahn beworben. Man musste tausende von Psychotests machen und keine Ahnung was. Also wirklich viele Tests, die dann zeigten irgendwie, dass ich geeignet dafür bin. Und trotz Depression oder sonst was. Also ich war halt, geheilt, wenn man so möchte. Und auf der anderen Seite war dann eben dieser glückliche Zufall. Und dann hatte die Deutsche Bahn angerufen und gesagt, ja, wir wollen Sie, können anfangen, geht klar. Und da hatte ich dann einen Monat für Silvio auf Rechnung gearbeitet.
Ja.
Und das war richtig spannend. Und er sagte am Ende des Monats, hey, ich habe ein größeres Budget für dich. Und wenn du Bock hast, mach die Seite voll. Also da hat er gerade mit Online-Sprachen mehr oder weniger angefangen, war kaum gefüllt. Und es mussten noch hunderte von Keywords beschrieben werden. Also Slangwörter, Begriffe, Websites, Ereignisse, die im Internet halt populär geworden sind. Und dann dachte ich, okay, ich habe das, was er mir anbietet, davon kann ich leben. Ich kann sogar dadurch, dass ich halt ein paar Schulden aufgebaut habe durch die ganze Depressionszeit, könnte ich sogar davon auch was abbezahlen. Ich könnte wieder tatsächlich Fuß fassen damit. Und das auf empfindlichem Terrain, weil ich mich da wirklich gar nicht auskenne mit Selbstständigkeit und Steuern. Habe mich dann aber informiert und habe mit Menschen gesprochen, die selbstständig sind. Und ich habe unfassbar viel Input bekommen, dass ich immer mehr Sicherheit bekommen habe und sage, okay, das ist das Richtige. Ich habe die Deutsche Bahn dann angerufen und gesagt, sorry Leute, ihr kriegt mich nicht. Die waren entsprechend baff, weil sie schon fest damit gerechnet hatten, hatte ich ja auch eigentlich. Und ich habe gesagt, nein, ich habe tatsächlich die Selbstständigkeit bevorzuge ich. Und habe dann in dem Moment diesen Schritt gewagt und bin volle Möhre ins Risiko gegangen. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das geht jedem so, der sich selbstständig macht, egal aus welcher Intention heraus, in welcher Weise oder sonst was, ist immer dieser Risikoaspekt, den man überwinden muss. Alles andere ist irgendwie zu regeln. Kundenakquise oder genug jeden Monat zu verdienen oder jeder hat da irgendwie seine Steckenpferde, seine Herausforderungen. Aber ja, auf der anderen Seite ist es immer das Risiko, das wir überwinden müssen, um das zu verwirklichen, was wir gerne machen möchten.
Absolut, diese Angst auch
in dem Moment gemacht.
Dieses Bild in den Köpfen von vielen, was Selbstständigkeit ist, ist ja auch sehr schwammig. Also du siehst einerseits es ist geprägt von den Leuten, die halt erfolgreich sind, ne? Also das ist so, was viele sehen, wenn sie an Selbstständige denken. Die Leute, die dann irgendwie mit der Shampoos-Buddel und weiß ich nicht. Also ja, übertrieben, aber das ist ja schon in jüngeren Kreisen so ein bisschen das Bild, was sich viele vorstellen. Gut, ich weiß nicht, ob es bei Freelancern dann auch so ist, aber zumindest wenn man an Selbstständige oder Unternehmer dann denkt. Aber andererseits weiß niemand, was eigentlich so die ersten Monate passiert. Also das ist ja eigentlich die wichtigste Zeit. So, da wird ja das Fundament gelegt. Das ist ja diese Übergangsphase. Und das ist natürlich das Problem, das dann wahrscheinlich auch bei dir dazu führt, dass du erstmal unsicher bist, bevor du diesen Schritt machst, weil du ja gar nicht weißt, was da eigentlich auf dich zukommt.
Absolut, absolut.
Von was für einem Zeitraum reden wir hier eigentlich? Ist das jetzt so, also du hast einmal diesen Switch gehabt, dass du gesagt hast,
ja.
du willst was ändern, es muss was passieren. Was ist das jetzt, kannst du so ein bisschen erklären, wie viel Zeit vergeht jetzt zwischen dieser Erkenntnis und der Selbstständigkeit?
Die Erkenntnis, beziehungsweise, da muss ich jetzt selber gucken, also wir haben Juni 2020, also vor über 2 Jahren. Mhm. Beziehungsweise über 3 Jahren ist es jetzt her, dass ich krank war und es mich dann da quasi wieder rausgearbeitet hat und seit ja fast 2 Jahren bin ich hier jetzt selbstständig, genau, ja. Also 2018, ja.
Ja, also doch ein paar Monate dann dazwischen, ne, zwischen diesem...
Definitiv, ja, also das hat sich, beziehungsweise, also 4 Jahre krank, 1 Jahr, ja, genau. Richtig, also vor 4 Jahren und dann habe ich mich da rausgearbeitet, was halt schon länger gedauert hat, logischerweise. Und dann hatte ich diesen glücklichen Zufall, Silvio kennenzulernen, der mir dann quasi, ja, den Start in die Selbstständigkeit ermöglicht hat oder mir quasi so ein bisschen den Schubser gegeben hat, zu sagen, doch, du schaffst das.
Ja. Und deine Depression war zu diesem Zeitpunkt, wie würdest du sagen, wie würdest du das einschätzen? Also so geheilt ist ja immer ein schwieriges Wort, aber
Geheilt wird man, glaube ich, nie. Nee, also genau. Ich habe früh gelernt zu sagen, okay, wenn man einmal depressiv war, dann ist man dazu veranlagt. Mhm. Ich habe einmal die Woche einen Therapie-Termin mit wirklich dem besten Therapeuten, den ich mir vorstellen kann. Ich habe in dieser Zeit wöchentlich extrem große Fortschritte gemacht und viel über mich gelernt, viel gelernt, zur Ruhe zu kommen, viel gelernt, den Druck rauszunehmen, immer irgendwie was erreichen zu wollen, viel darüber gelernt, was wirklich wichtig ist, also nicht die Shampoosflaschen und dicke Batzen Geld auf dem Konto, sondern Familie und Gesundheit. Ich glaube, vor allem jetzt in dieser Pandemiezeit wird das vielen anderen auch noch bewusst, was Gesundheit, wie wichtig das ist in dieser Leistungsgesellschaft, die wir in so einem extremen Maße hier in Deutschland haben, dass es wirklich andere Dinge gibt, als immer nur Leistung zu bringen und ganz toll und groß zu sein und Geld zu verdienen bis zum Abwinken.
Ja, hoffentlich lernen wir als Gesellschaft ein bisschen aus dieser ganzen Sache, ne? Ich hoffe es.
Ja, ich bin eigentlich kein Pessimist, aber ich habe da keine großen Hoffnungen.
Ja, realistisch also, gesehen.
Nicht böse gemeint, aber ja, bedauerlicherweise, wir hatten öfters solche Momente und dennoch haben wir irgendwie nicht draus gelernt. Also.
Aber wenn es nur ein paar sind, dann ist es ja auch schon.
Ja, immerhin. Ne?
Eine positive Sache.
Es geht ja um die Individuen, ja, das stimmt. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich irgendwie da rausgearbeitet und eben viel über mich gelernt. Und damit das eben nicht wieder passiert, auch regelmäßig Therapie. Und mittlerweile bin ich überschwänglich, was Selbstbewusstsein angeht und Sicherheit. Ich habe, seit ich die Selbstständigkeit angefangen habe, nicht einen Monat erlebt, wo ich knapp bei Kasse war oder so, oder wo ich sagte, oh, wie soll ich den Monat überstehen? Habe mittlerweile auch andere Aufträge.
Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Dass man sich nicht nur von einer Person abhängig oder einem Unternehmen abhängig macht dann.
Definitiv, weil das kann ja irgendwann sein, okay, nee, jetzt habe ich keine Aufträge mehr für dich und dann steht man da irgendwie. Ja. Und abgesehen davon will ich mich ja auch weiterentwickeln. Dadurch, dass ich es eben nie gelernt habe oder sowas, habe ich mir bewusst verschiedenartige Aufträge gesucht. Der eine hatte irgendwie einen journalistischen Hintergrund, das andere hat fachlich, wo ich mich gut auskenne, Hintergrund. Das eine sind Blogs, das andere sind kurze Beschreibungen, das andere ist Webcontent aller Art irgendwie. Also es gibt ja wirklich vieles Verschiedenes und habe dann halt rausgefunden, dass ich wirklich in den redaktionellen, in die redaktionelle Kerbe einschlagen möchte, weil es für mich einfach am spannendsten ist, als, weiß ich nicht, irgendwelche Werbetexte zu verfassen oder Webseiten mit Landing, also Landingpages zu befüllen und About-Seiten zu beschreiben oder sonst was. Das ist keine Herausforderung. Das macht, ja, damit verdient man das Geld. Mag sein am Anfang, aber ich möchte tatsächlich noch mehr. Und auch wenn ich das eben nie gelernt habe in der Ausbildung oder auf akademischem Wege, möchte ich tatsächlich in die Richtung weitergehen. Und bei Online-Sprache habe ich schon so die ersten Schritte gemacht. Das ist eine redaktionelle Angelegenheit, die wir da machen. Das heißt, es sind keine Beiträge von Usern oder so, wie man es irgendwie von Urban Dictionary kennt oder sonst was, sondern da steckt eine Redaktion hinter. Und ich habe tatsächlich es geschafft, zumindest der Leiter dieser Redaktion zu sein oder zu werden. Das heißt, ich kann mich mittlerweile Redaktionsleiter nennen, natürlich nicht von einer großen Zeitung oder sowas. Aber in Zeiten des Internets ist ein Lexikon für Online-Sprache eben auch sehr wichtig.
Ja, absolut.
Und von daher, ja, ich bin kein Freund von dem Wort stolz, aber ich bin ein wenig stolz darauf, was ich aus dem, wo ich hergekommen bin, gemacht habe. Und das zeigt mir halt jeden Tag, wozu Menschen in der Lage sind, wenn sie aber auch den Rückhalt von der Familie und so weiter haben. Ja, das quasi als ja, Ende der Beschreibung, wieso und weshalb ich hier eigentlich hingekommen bin.
Ja, sehr inspirierend auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Erkenntnis, also dass du das selbst auch geschafft hast, zu dir zu sagen, ich mache jetzt, ich steuere da jetzt gegen, ich gehe da jetzt gegen, das, wie du ja sagst, das ist nicht so typisch, auch für dieses Krankheitsbild, das ist schon wirklich beeindruckend. Und dann daraus auch noch eine Selbstständigkeit zu machen, die ja erstmal mehr Unsicherheit bedeutet, also ich kenne mich selber nicht aus mit der Krankheit, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Sicherheit schon etwas ist, was man ja eher, wonach man in dem Moment eher strebt, oder? Als Unsicherheit.
Absolut, absolut. Sicherheit ist dann eins der, es wird einem dann auch irgendwie gezeigt, Sicherheit ist wichtig, Routine ist wichtig, dieser Arbeitsalltag und so weiter und so fort. Das Problem bei mir war, der Arbeitsalltag hat mich eher kaputter gemacht. Also jeden Tag in eine Firma zu fahren und so ja teilweise auch 0815 Job zu machen oder irgendwelchen Vorgesetzten gehörig zu sein und so weiter. Das ist nicht so irgendwie so jugendliche Überschwänglichkeit zu sagen, ich kann mit Autoritäten nicht oder sowas.
Was auch aber, legitim
ja, wäre. Durchaus, durchaus, aber das ist einfacher gesagt. Ich finde, es ist ich habe meinen eigenen Kopf und ich habe eigene Pläne. Und wenn ich 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche, 40 Jahre meines Lebens in ein Unternehmen laufe, wie soll man sich da verwirklichen? Das frage ich mich immer. Und von daher, diese Frage hält mich quasi, ja, oder zeigt mir jeden Tag auf, okay, hey, du hast den richtigen Weg eingeschlagen. Das ist perfekt für dich. Du bist glücklich, du stehst morgens auf, freust dich aufzustehen und zu arbeiten. Du arbeitest weniger als andere Arbeitnehmer, schaffst dennoch mehr, weil du einfach konzentrierter und fitter und energiereicher bist. Also was ist doch alles cool. Und das sind halt die Dinge, die mir Sicherheit geben in dem Moment. Und nicht unbedingt die Umgebung oder diese Routine, immer morgens zur Arbeit, abends nach Hause. Das würde mich eher ja, kaputt machen wieder.
Ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber würdest du den Ursprung deiner Depression so ein bisschen darin sehen, dass deine Arbeit dich nicht erfüllt hat?
Ja, es ist zu einfach gesagt, zu sagen, okay, ich habe den falschen beruflichen Weg eingeschlagen und das ist irgendwie nicht das, was du machen möchtest. Das ist moralisch nicht richtig, das ist auf vielen anderen Ebenen nicht richtig. Und das erfüllt dich irgendwie nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe dazu keine Studien gelesen oder sowas. Ich glaube, das ist sehr, wenn Menschen sehr kopflastig sind, sehr viel mit den Gedanken arbeiten und nicht irgendwie nach Bauchgefühl oder sonst was gehen, dass sie mehr Gefahr laufen, sich in diesen Gedanken irgendwie zu verlieren. Das hört sich jetzt sehr philosophisch an, irgendwie ist es aber gar nicht so gemeint. Wenn man den ganzen Tag über alles nachdenkt, auseinander nimmt gedanklich, dann kann es durchaus sein, dass es eher der Fall ist, sich in einer Depression zu verlieren, als wenn ein Mensch einfach ja, weniger darüber nachdenkt, über das eigene Handeln oder dergleichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, was ich damit ausdrücken
Absolut.
Wollte.
Doch. Also okay, das gut. war jetzt auch rein so aus Interesse, ob du das selber so zuordnen kannst, weil ich weiß selbst zu wenig darüber, als dass ich jetzt, also man kann sicherlich auch wissenschaftlich sagen, das ist eher Ursprung eines Ereignisses oder eher eines, weiß ich nicht, von Dingen, die einem selbst widerfahren oder vielleicht kommt das auch einfach intrinsisch vor und da kann man selber durch die Außenwelt gar nicht so viel Einfluss darauf nehmen. Das hatte mich jetzt einfach interessiert, ob du selber, wie du das reflektierst, ob du das selber festmachen kannst, wo das bei dir herkam. Aber wenn du sagst, du bist jemand, der viel nachdenkt und sich da vielleicht so ein bisschen auch zu viel über bestimmte Dinge nachgedacht hat und das ist dann ja ein schleichender Prozess wahrscheinlich, ne?
Definitiv, ja. Sobald du dann irgendwie, also es ist von allem ein bisschen, das sei gesagt. Und man kommt halt in die Bredouille, dass wenn das Leben um einen herum nicht vernünftig läuft, nicht so, wie man sich's vorstellt, man ist nicht glücklich, man ist nicht, diese Energie wird einem geraubt, Tag für Tag, weil man wohin muss, wo man nicht hin möchte, weil man etwas tut, was man nicht tun möchte und irgendwie gefühlt nicht aus diesem Hamsterrad kommt. Ich meine, das ist so ein typisches Stichwort in jedem, weiß ich nicht, Karriere-Coaching, selbstständig, ich mache dich super selbstständig und ja. Genau, raus aus dem Hamsterrad. Aber da ist halt viel dran. Wir leben in einem Hamsterrad, wir werden in der Schule dazu erzogen, später in einem Hamsterrad zu sein. Und ich glaube, würde man die meisten mal befragen, würden sie sagen, nein, eigentlich möchte ich das nicht. Aber mir wurde es so beigebracht, also gehe ich jeden Morgen zur Arbeit. Ich glaube, viele würden sich gerne selbst verwirklichen. Dafür ist die Grundlage in diesem Land aber nicht gegeben. Das Beispiel, weil gerade sehr unsympathisch, Amerika. In den USA läuft das alles ein bisschen anders. Ja. Ganz plattes Beispiel, wenn dort jemand mit einem Ferrari vorfährt, dann werden die Leute ihn den Ferrari angucken und den Menschen, der da rauskommt, gratulieren, dass er was erreicht hat. Man wird ihn vielleicht noch fragen, hey, wie hast du das geschafft? Das ist ja unglaublich, du hast ja irgendwie wohl viel Geld verdient oder so. Wenn man das hier in Deutschland tun würde, gucken einen die Menschen missmillig an und sagen, ach, das hast du dir doch irgendwie, keine Ahnung, erschlichen, erschlafen oder sonst was. Das ist eine Mentalität zwischen diesen zwei Ländern, die unterschiedlicher nicht sein können. Und von daher ist es zwar sozialstaatmäßig gesehen in den USA scheiße, wenn du da, ich sag mal, wenn du da verlierst oder die Selbstständigkeit nicht funktioniert, dann ist echt suboptimal, um es nett auszudrücken. Hier in Deutschland wirst du wenigstens noch ein bisschen aufgefangen, mit sei es Hartz IV oder sonst was.
Gut, du weißt natürlich aber auch nicht, was diese Person, wenn sie dann zu dir sagt, ey, geiler Ferrari, wie hast du das denn gemacht und so. Es ist ja alles doch oberflächlicher und da wird halt viel dann gesagt. Die Frage ist, was am Ende gedacht wird, weißt du? Ich glaube, da sind die Deutschen von der Mentalität doch eher, dass sie, ja, man sagt platt raus, was man dann in dem Moment auch so denkt und so. Ich könnte mir vorstellen, dass in Amerika durchaus diese Gedanken auch häufiger gibt, aber das einfach zum gesellschaftlichen Ton eher gehört, dass man ein bisschen das anders nach außen trägt, weißt du?
Das mag sein, auf jeden Fall. Aber also so oder so ist die Neidkultur auf jeden Fall absolut. Eine andere.
Und, das stimmt wohl. Ja. Leider ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir darauf gekommen sind.
Das kann ich auch nicht sagen.
Eine Ursache gefunden habe, warum ich in die Depression gekommen bin.
Ja.
Also wie gesagt, das sind verschiedene Faktoren. Also klar, dass ich halt vieles gedanklich reflektiere und zersetze und keine Ahnung was. Ich funktioniere mit meinem Kopf, also jeder Mensch funktioniert mit seinem Kopf, ist ja logisch, aber ich denke, es kommt heraus, was ich damit meine, und jeder funktioniert also so ein bisschen anders und ich bin halt glücklich darüber, dass ich so funktioniere, wie ich funktioniere, weil ich dadurch auch sehr viel steuern kann und das wurde mir in der Depression aber eher immer bewusst, ich steuere ins Negative, weil ich denke, okay, das ist scheiße, es ist alles irgendwie, nee, so willst du das nicht, aber du hast auch keine Lösung am Ende des Tunnels, also lässt du den Tunnel unbetreten und gehst einfach, stürzt dich ins Verderben, ja, ganz platt gesagt. Und das ist das, warum man dann irgendwie abdriftet und auch dann sein Leben lang irgendwie dazu neigt, vielleicht solche Momente zu überwinden oder so. Ich hatte dann immer wieder, also die sind unfassbar selten geworden mittlerweile, aber besonders am Anfang auch meiner Selbstständigkeit hatte ich immer wieder Zweifelmomente, wo ich sage, okay, ist das alles richtig? Boah, das macht mir Angst, aber ich will nicht und oh Gott. Aber am Ende ist irgendwie immer alles gut geworden. Und das macht mich heute unfassbar glücklich, wie am Anfang gesagt.
Machst du jetzt was anders? Also neben der beruflichen Sache natürlich, dass du da eher dem folgst, was du auch selber willst. Ist deine Einstellung anders geworden? Hast du im Hinblick jetzt auch vielleicht auf das viele Denken eine andere Herangehensweise gefunden, steuerst du da aktiv irgendwie gegen oder wie machst du das?
Ja, ich habe mein ganzes, du hattest eben mal den Begriff Mindset genannt. Ich habe das ganze Mindset, ich hasse dieses Wort. Also ich,
ja, ich benutze das auch eher ironisch.
Kann ich gut verstehen. Aber in dem Fall trifft es halt zu. Also ich habe mein ganzes, wie ich denke, verändert. Dazu, damit, das habe ich in der Therapie geschafft, das habe ich durch diesen Therapeuten geschafft, der quasi ein anderes Bild auf mich geworfen hat, was Menschen, die mich die ganze Zeit unterstützt haben, die mich kennen, nie hätten schaffen können. Sondern wirklich eine fremde, externe Person, die es fachlich, die fachlich auf mich zugegangen ist. Und heute kennt er mich ja quasi so gut wie Familienmitglieder, aber eben auf distanzierte Weise. Er ist eben mein Therapeut. Und hat dann mir tatsächlich aufgezeigt, also er hat nicht gesagt, denk so und denk so und denk so und dann wird er schon. Hat er noch nie gemacht. Er hat mir nur aufgezeigt, wie ich bin, was ich kann, was ich denke, wie ich denke und was für Konsequenzen vor allem mein Gedankengut, mein Handeln hat. Und das so reflektiert zu bekommen, verändert einiges in einem. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt denke ich anders, jetzt funktioniert das anders. Weil auf der einen Seite bin ich frei, ich habe absolute Freiheit, ich kann für mein Kind da sein, mehr als viele andere Väter. Ich kann ihm sehr viel Zeit schenken, was Familie, auf die Familie gesehen, sehr wichtig ist.
Ja.
Ich kann, meiner Gesundheit geht es viel besser, ich bin kerngesund, ich kann meinen Hobbys nachgehen und ich habe plötzlich viel Zeit, verdiene dennoch gut und übe meinen Job aus, den ich immer machen wollte. Auf der anderen Seite steht ein bisschen Risiko, das bisher nicht eingetreten ist, wo ich sage, okay, das Risiko ist eingetreten, jetzt wird es brenzlig. Ist es noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch dabei, solange ich diesen Job ausführe, dass ich das Risiko niemals spüren werde, sondern nur die Befürchtung, dass etwas passieren kann. Ich glaube, das darf uns niemals aus den Augen fallen, irgendwie, dass wir sagen, okay, na jetzt passt es schon seit 15 Jahren oder sowas, da brauche ich ne, Risiko, was läuft doch, ne? Wird auch die nächsten 15 Jahre laufen.
Ja.
Besonders in Corona-Zeiten merken wir, dass es durchaus externe Faktoren vorkommen können, die sagen, okay, jetzt läuft der Hase anders. Wie sieht es mit deinem Risiko aus? Also das müssen wir uns die ganze Zeit bewusst machen. Aber es ist eigentlich der einzige Nachteil, den wir haben, wenn wir uns selbstständig machen. Das ist das, wie ich heute denke. Und dann habe ich eben morgens das Gefühl, ich stehe auf, hey, geil, ich gehe jetzt gleich an den Schreibtisch, mache mir einen Kaffee und dann schreibe ich ein bisschen, weil es echt mega Bock macht. Und nachmittags kannst du mit deinem Sohn spielen, wenn er von der Schule kommt. Zack. Das ist ein wunderschönes Leben, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und zudem kann ich reisen, das hatte ich dir ja auch vorher mal geschrieben.
Ja.
Ich kann reisen, wohin ich will. Diesen Job kann ich von jedem Ort dieser Welt machen. Und sogar von Mount Everest, weil da gibt es mittlerweile auch WLAN.
Ach so.
Das ist der Wahnsinn. Ja. Aber ich kann keine Berge besteigen, also lassen wir das lieber.
Nee, ist glaube ich auch nicht so der
Ort. Aber noch nicht, wer weiß. Nee, nicht wirklich.
Aber und, nimmst du das viel wahr? Also reist du aktuell viel oder ist das noch in Planung?
Aktuell
also klar, sowieso aktuell, nicht. Aber aktuell nicht, jetzt klar, aber ich meine so jetzt
ja, in den letzten Monaten vielleicht. Ich wollte eigentlich diesen Monat dieses Jahr mit anfangen. Mhm. Das ist dann jetzt erstmal auf Eis gelegt. Je nachdem, wie das alles mit Impfstoff und dem Verlauf der Pandemie noch so weitergeht.
Ja.
Wenn das bald ein Ende hat, dann will ich das eigentlich wahrnehmen, ja. Absolut. Also klar, ich habe ein 8-jähriges Kind. Ich werde jetzt nicht irgendwie ein Jahr wegfahren oder so.
Nee.
Aber schon 2-3 Wochen mal irgendwie hierhin, mal dahin. Das ist schon etwas, was ich möchte. Und gleichzeitig aber auch eine Familie noch aufbauen. Von daher, das sind noch so 2 Ziele, die ich irgendwie, wo ich sage, okay, das gefällt mir. Mal gucken, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Das schauen wir dann irgendwie. Aber das sind halt diese Vorteile, wo ich dann denke, okay, das ist wirklich schön, was du erreicht hast. Sei dankbar dafür. Und dann ist das etwas, was mich gedanklich davon abhält, irgendwie wieder in die Depression zu kommen. Also ich könnte jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Jahr ohne Therapie sein und alles wäre gut, weil ich mittlerweile einfach meine Gedanken verändert habe. Und ja, das ist der Grund dahinter, warum ich nicht so die Angst habe.
Gibt es etwas, was du Betroffenen raten würdest, die jetzt vielleicht auch zuhören, sich so ein bisschen darin wiedererkennen? Manchmal ist es ja auch, ich weiß gar nicht, nicht unbedingt diagnostiziert vielleicht direkt, sondern es ist erstmal nur sozusagen das Gefühl bei manchen Leuten da. Gibt es etwas, was du Leuten raten würdest, was die machen können?
Ich glaube, der wichtigste Rat, den ich geben kann, ist, egal in welcher Weise man jetzt, wenn jemand mich hört, der zuhört und sagt, okay, da redet jemand über Depressionen und auch nur eine minimale Parallele zu seinem eigenen Leben sieht gerade oder zu seinen Gefühlen oder wie er sich fühlt, wie sein Befinden gerade ist, sollte er darüber reden. Das kann mit der Partnerin, dem Partner, mit Eltern oder eben einer professionellen Kraft sein. Daran ist nichts verwerflich. Das Schlimme ist, und ich hatte es anfangs ja gesagt, bei mir hat sich das so angeschlichen und dann irgendwann mit dem Vorschlaghammer richtig zugehauen. Genau so funktioniert eine Depression in vielen Fällen. Es schleicht sich an, die Ereignisse, die doof sind im Leben, die negativ sind, die häufen sich. Und irgendwann hat das Gehirn dann kapiert, okay, jetzt ist Feierabend. Und dann ist es halt oftmals schon zu spät. Und das vorzubeugen, ist es wichtig, darüber zu reden. Das ist nicht, man muss nicht eine vollends Depression haben, um sich selbst rechtfertigen zu können, zu einem Therapeuten zu gehen.
Ja.
Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass man es vorab merkt und nicht runterspielt. Besonders, wie gesagt, ich habe anfangs ja mal gesagt, irgendwie so im Geschlechterdenken bin ich nicht so. Das finde ich völlig falsch. Aber es sind laut Studien besonders Männer, die sagen irgendwie, ach, das wird morgen wieder, alles gut, ich bin ja kein Schwächling, ich mach das schon alles irgendwie. Das ist völliger Bullshit. Also ich meine, die Zeiten sind lange vorbei irgendwie und man macht sich nur selbst damit kaputt.
Ja, du hast als Mann auch eine schwierige Rolle in der Gesellschaft teilweise, ne? Also ich will nicht sagen, dass Frauen nicht auch eine schwierige Rolle haben, aber ne, nochmal, also ich würde sagen, auf ihre Weise schwere Rolle, dass bei Männern ist halt so, du hast dann eine gewisse Erwartungshaltung von der Gesellschaft und du musst dann wie würde man das jetzt in einem der Dictionary-Sachen von deinem Arbeitgeber vielleicht sagen, irgendwie den Harten markieren oder so? Irgendwie so, also du
richtig,
musst,
ja, ist das eine... Ja, absolut. Also ich meine, ja, Frauen haben andere Probleme, zum Beispiel sie werden unterbezahlt oder schlechter bezahlt als Männer, die werden oft irgendwie, naja, du bist eine Frau, du kannst das nicht. Ja. Sowas kriegen die zu hören, das ist die andere halt Seite irgendwie was anderes. Und wir haben halt dieses Problem irgendwie, ja, wir müssen immer stark und hart und keine Ahnung, Fäuste auf die Brust und ab auf die Jagd, so ganz, ne, übertrieben gesehen.
Die Supermarktjäger.
Genau, und das ist halt, wir leben nicht mehr in dieser Zeit, das ist völlig unpassend und wir sind alle Menschen, wir funktionieren alle gleich, weiblich, männlich, wir haben einen Kopf, mit dem wir viel anstellen können und auch sehr viel Negatives anstellen können. Und wir sind uns selbst, oder wir sollten uns selbst am treuesten sein und uns eingestehen, wenn es uns schlecht geht, ist es jetzt irgendwie nur was Temporäres. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn man irgendwie in Trauer ist, weil man jemanden verloren hat, ist das ja keine Depression. Dann ist man traurig. Wenn irgendwie, weiß ich nicht, der Fußballclub, der Lieblingsclub verloren hat, ist man auch traurig. Ja? Ich bin Hamburger SV-Fan, ich weiß, wovon ich rede. Wir verlieren ständig. Aber der Punkt ist, wenn man das Gefühl hat, das Leben, was man gerade führt, ist nicht richtig. Irgendwas was ist falsch. Das, was man macht, das möchte man eigentlich nicht. Und man hat eigentlich Träume. Man möchte dies oder jenes machen. Man möchte gut ein Instrument spielen. Man möchte... keine Ahnung, ja, Schriftsteller werden oder man möchte bei YouTube ein YouTube-Star werden oder keine Ahnung. Gibt so viele Möglichkeiten, wo die Menschen sagen, okay, das würde ich so, so gerne machen. Okay, ich gehe jetzt zur Arbeit, abends bin ich wieder zu Hause, dann kann ich mich ja dran setzen. Dann kommt man nach Hause und ist halt irgendwie platt von der Arbeit. Und dann verschiebt man das weiter und man wird es immer Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt verschieben. Und irgendwann, ganz dramatisch, liegt man auf dem Sterbebett und denkt, scheiße.
Ja, 40 Jahre zur Arbeit, um so ein maximal düsteres Bild zu zeigen.
Ja, aber das ist genau das, was meiner Meinung nach hinter einer Depression hängt. Wenn du dich da, man kann sich da reinsteigern. Die Faktoren, hatten wir ja festgestellt, sind völlig verschieden, die einen dazu bringen. Und manche Menschen sind resistenter, manche nicht. Ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht so resistent empfinden, weil es bei mir schon ordentlich zugeschlagen hat, wo andere vielleicht denken, okay, das hätte ich durchgemacht, ich hätte den mich selbstständig gemacht und mich quasi so aus eigener Kraft auf den richtigen Weg gebracht. Mhm. Habe ich nicht geschafft, dazu stehe ich, so bin ich. Jeder Mensch ist da dann schon irgendwie ein bisschen unterschiedlich.
Ja.
Aber ja, der wichtigste Rat ist, wenn man sich in irgendeiner Weise irgendwie schlecht fühlt und sagt, okay, ich will, irgendwie ist das nicht so cool gerade, dann redet darüber. Das ist nicht schlimm. Auch für Männer nicht. Also echt, dass man das heutzutage noch sagen muss. Das ist, naja.
Ja, man wundert sich in letzter Zeit häufiger mal, was man noch alles sagen muss.
Wow, zu hören bekommt, ja. Ja.
Ja.
Das stimmt wohl.
Nils, zum Schluss einer jeden Podcast-Folge gibt es immer eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Du weißt schon, was ist dein ultimativer Tipp für Freelancer, wenn du dein ganzes Wissen bisher, was du so angesammelt hast, auf einen Tipp schenken müsstest?
Ich habe tatsächlich so im Hintergrund immer die ganze Zeit darüber nachgedacht. mir fällt da jetzt nicht irgendwie die Weisheit.
Muss es gar nicht sein.
Sonst, also die exklusive Weisheit ein. Ich glaube, wir hatten, also vor der Aufnahme hatten wir schon drüber gesprochen, es geht um Selbstdisziplin. Mhm. Disziplin verbindet man oft, glaube ich, mit Sport.
Ja.
Wo man wirklich Leistung, sichtliche Leistung bringen muss. Ich glaube, Selbstständigkeit ist nichts anderes als ein Hochleistungssport. Wir müssen hier keine Ausdauer mit sich bringen, wenn man nicht irgendwie gerade im Sportbusiness unterwegs ist. Aber ich als Texter brauche keine Hochleistung. Aber wir müssen uns dafür sorgen, dass wir dennoch irgendwie fit sind. Weil wenn wir nicht fit sind, haben wir keine Energie, unsere Arbeit zu machen. Das ist egal, ob es kreativ ist oder nicht kreativ. Die Disziplin, halt morgens aufzustehen, so ganz simple Sachen. Diesen Arbeitsalltag, den man vielleicht auch auf der Arbeit hat, also im Unternehmen als Arbeitnehmer, den muss man auch irgendwie zu Hause aufrechterhalten.
Ja.
Für sich selber, mit dem Vorteil, dass man der eigene Chef ist, für sich selber sorgen kann und es so strukturieren kann, wie man möchte. Aber diese Selbstdisziplin ist etwas, was ich, glaube ich, jedem, der sagt, okay, ich denke darüber nach, mich selbstständig zu machen, mit auf den Weg geben würde.
Mhm. Da muss man
neben vielen anderen Dingen, aber das ist so der Punkt.
Wir haben schon über das Homeoffice gesprochen im Vorgespräch. Also das ist halt auch so der größte Punkt, wo es dann getestet wird, wie gut man sich selbst disziplinieren kann und kontrollieren kann. Ne?
Absolut, absolut. Das ist ja jetzt auch, viele sind ja im Homeoffice gelandet durch Corona und das hat bei dem einen besser geklappt, bei dem anderen nicht. Ja. Das ist, was mir aufgefallen ist, bei Facebook haben sich unfassbar viele Gruppen gegründet, die sich um Homeoffice für Arbeitnehmer beschäftigen. Hm. Und da gab es tausende von Tipps und Google hat gerankt bis zum geht nicht mehr, was das Thema Homeoffice in der Corona-Zeit angeht. Mhm. Also wer da nicht irgendwas zu geschrieben hat, der hat echt nichts vom Kuchen abbekommen. Der lag da quasi, also mitten auf der Straße und man musste sich nur bedienen. Das war unfassbar, was da abgelaufen ist. Und am Ende hat es irgendwie ganz gut funktioniert. Also die ersten Studien stehen wohl aus irgendwie, wie es dann irgendwie funktioniert hat.
Ja.
Das sieht man ja auch schon in anderen Ländern. Homeoffice ist durchaus was Sinnvolles, was die Menschen produktiver sind. Arbeiten sie 8,5 Stunden am Stück mit einer halben Stunde Pause? Wohl nicht. Also mal abgesehen von den Strebern vielleicht, ja, den 10, wird das keiner machen zu Hause.
Ja.
Unabhängig, ob man da Kinder um einen herumschwirren hat oder sowas. Es wird aber keiner sagen, okay, ich arbeite knallhart 8 Stunden mit einer halben Stunde Pause, genau wie ich das auf der Arbeit mache. Wird es keiner machen.
Wobei ich auch nicht glaube, dass das auf der Arbeit jemand tut. Also ich glaube, man würde sich als Arbeitgeber wundern, wie viel Stunden und Minuten da drauf gehen für andere Dinge.
Das stimmt. Das ist wohl wahr irgendwie. Aber ich glaube, es hat endlich mal bewiesen, dass es sinnvoller ist, die Menschen auch zu Hause zu lassen. Oder zumindest weniger arbeiten zu lassen, weil sie einfach effektiver und effizienter und überhaupt besser arbeiten und am Ende mehr sogar bei rauskommt. Also das haben ja schon skandinavische Länder bewiesen, dass das geht.
Ja, absolut.
Aber ja, mal gucken.
Das wird das Thema.
Das ist so das, was ich mit auf den Weg geben würde.
Nils, ich danke dir, dass du hier warst und so ausführlich auch zu so privaten Themen gesprochen hast.
Sehr gerne. Ich hoffe, da war irgendwie ein roter Faden drin, dass auch jeder nachvollziehen kann, wie das gelaufen ist. Mal schauen.
So ein roter Faden ist ja dann meistens auch nicht immer, also das Leben ist ja auch nicht so unbedingt mit einem roten Faden. Also es gibt natürlich so ein bisschen eine Leitlinie, aber Es sind halt Dinge, die passieren und insofern ist es vielleicht auch eine schöne Metapher dafür, dass es nicht immer alles so nach Plan läuft, wie man sich das dann eben vorstellt, ne?
Das stimmt, das ist schön gesagt. Sehr passend, stimmt.
Philosophisch zum Schluss hier nochmal. Nils, wo finden Hörer denn dich, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
Ich bin tatsächlich, also ich habe vorher nie Facebook benutzt, so wirklich. Also ich war immer bei Facebook, seit es das Ding gibt irgendwie, aber
du ja, bist Power-Twitter-Nutzer, oder?
Ja, was heißt Power-Twitter-Benutzer, aber das ist schon eher.
Du hast ein paar Follower, habe ich gesehen.
Ja, das stimmt wohl irgendwie, aber die sind auch über die Jahre dazugekommen irgendwie. Und ich habe immer irgendwie verschiedene Themen angesprochen. Mhm. Zwischendurch auch mal das Thema Gaming, also das ist eine bunt gemischte Gruppe da. Mhm. Auf der einen Seite bei Twitter, aber vor allem bei Facebook. Das wollte ich damit sagen, dass ich nie bei Facebook so richtig unterwegs war. Aber das Business, was ich hier bestreite, funktioniert unglaublich gut auf Facebook. Mhm. Dort habe ich nämlich auch alle meine anderen Kunden gefunden. Also es ist sehr, sehr spannend, was Facebook zu bieten hat. Leider auch auf der negativen Seite.
Ja.
Aber was das Business angeht, bin ich der Seite, der Dings absolut ja, dankbar. Von daher findet man mich bei Facebook und auf der Twitter-Seite, ja. Mhm.
Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und wo wir gerade schon bei Facebook sind, Nils ist über die Facebook-Community von uns in den Podcast gekommen. Da habe ich nämlich einen Aufruf gestartet, dass ich interessante Stories und Gäste suche und ja, da könnt ihr auch gerne beitreten. Der Link ist in den Shownotes, genauso wie der Link zu unserem Slack-Workspace. Der Link, genau, einfach klicken in den Shownotes, ist so ein Invite-Link. Und wenn ihr mehr über unser Serienprojekt erfahren wollt, das nennt sich Go Freelance. Und wir haben ja im Gespräch schon herausgefunden, dass die Selbstständigkeit für viele so ein, ja, eher schwammiges Thema ist, wo sie nicht so ganz wissen, wie die ersten Monate aussehen. Und genau das wollen wir jetzt so ein bisschen transparenter machen und zeigen, wie eigentlich die ersten Monate so ablaufen und auch, was man da so für Schritte gehen muss. Anmeldung des Gewerbes oder der Freiberuflichkeit, was alles so an Papierkram passiert und so weiter. Und da drehen wir jetzt gerade eine Serie, 5 Folgen insgesamt, kostenlos auf YouTube und die erste Folge wahrscheinlich irgendwann im Herbst. Und da könnt ihr gerne mal auf den Link in den Shownotes klicken. Da ist unser Instagram-Account verlinkt, wo wir ein bisschen Insights in den Dreh geben und was so passiert. Da könnt ihr auch schon unsere Protagonistin Sina kennenlernen. Das ist die Freelancerin, die wir da begleiten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail@freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter @freelancerpodcast.